Wir hatten ein ganz wichtiges Thema bei dem Bibelgespräch und ihr habt ja schon gemerkt, im Hebräerbrief geht es um Jesus Christus. Aber nicht nur im Hebräerbrief, sondern auch in der ganzen Bibel und auch im Buch Offenbarung. Für die, die bei meiner letzten Predigt dabei gewesen sind, ist es nichts Neues, aber ich möchte das trotzdem wiederholen für die anderen, die nicht dabei gewesen sind. Also wir haben uns hier vorgenommen, das Buch Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, aus einer besonderen Perspektive zu betrachten. Und zwar, wir möchten Jesus Christus im Buch Offenbarung entdecken. Und unsere Reihe trägt die Überschrift Jesus offenbart sich, der Sohn Gottes im letzten Buch der Bibel. Und wir haben heute ein zweites Thema aus dieser Predigreihe und dieses Thema heute heißt der Erstgeborene. Ich möchte mit euch einen Vers lesen und diesen Vers werden wir schon öfters hören, weil dieser Vers über Jesus Christus spricht und weil Johannes hier für Jesus verschiedene Ehrentitel eingetragen hat. Offenbarung Kapitel 1 und hier den Vers 5. Johannes begrüßt die sieben Gemeinden in der Provinz Asien und er bringt auch schöne Grüße sozusagen von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Und dann schreibt er weiter, ihm, der uns geliebt und erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das war jetzt auch der Vers 6. Über diese erste Aussage, dass Jesus Christus der treue Zeuge ist, davon haben wir gehört. Beim ersten Mal, wie gesagt, ein erstes Thema. Jetzt reden wir über diesen nächsten Ehrentitel, den Johannes dem Jesus zuschreibt, der Erstgeborene von den Toten. Vielleicht stellt sich der eine oder der andere von euch die Frage, ja, was will er jetzt mit diesem Thema? Ist das ein Thema für uns? Wir sind doch Lebende, uns geht es gut, ansonsten wären wir nicht da. Von den Toten, das ist ja ein Beerdigungsthema. Ich denke, wir alle wissen, was wir von unseren Augen haben. Und das abgesehen von dem Alter. Was haben wir alle Menschen vor Augen? Was wohl? Naja, ich sag's ungern, aber das ist die Wirklichkeit. Wir alle haben vor unseren Augen den Tod. Aber manch einer denkt, naja, okay, ich habe noch viele Jahre, weißt du nicht. Das weiß heute niemand mehr. Und es war schon immer so, dass kein Mensch wusste, was geschehen wird oder wann seine Existenz, sein Leben hier auf Erden einmal zu Ende gehen wird. Ja, ich muss euch sagen, ich bin ein bisschen überrascht, denn ich und meine Frau, wir bekommen ständig Nachrichten von Freunden, Verwandten von Deutschland, Rumänien und anderen Ländern, wo die Leute sterben. Corona hin oder her oder andere Krankheiten, die Leute sterben auch in jungen Jahren. Wie gesagt, das hat mit dem Alter nichts zu tun. Die Frage, ob unser Leben hier auf Erden mit dem Tod einmal zu Ende geht und wie es dann weiter nach dem Tod weitergeht, ob es ein Weiter gibt, diese Frage hat die Menschen schon lange beschäftigt. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Schon die alten Ägypter und die alle haben sich mit dieser Frage beschäftigt und die haben diese Frage auf ihre Art und Weise beantwortet. Auch die Bibel geht auf diese Frage ein, denn das ist eine ganz wichtige Frage. Und diese Frage bestimmt auch unsere Existenz. Es ist eine Sache, so zu leben, mit dem Gedanken, okay, ich habe die paar Jahre hier, wie lange weiß ich nicht. Dann kommt der große Tag, Todestag, und dann ist meine Existenz ausgelöscht. Es ist eine Sache, so zu leben, und es ist eine andere Sache, zu leben, wie die Bibel sagt, es gibt ein Leben nach dem Tod, nicht unmittelbar nach dem Tod, sondern wenn Jesus Christus einmal kommen wird, nach seiner Verheißung, schenkt er den Gläubigen, den Treuen, denen, die zu ihm gestanden haben, gestanden sind, das ewige Leben. Wenn man das weiß, wenn man daran glaubt, an die Auferstehung der Toten, lebt man mit einer anderen Perspektive. Der berühmte Physiker Isaac Newton, der Entdecker des Gravitationsgesetzes, war nicht nur ein hervorragender Wissenschaftler, sondern auch ein sehr gläubiger Mann. Eines Tages wurde er gefragt, wie der zu Staub zerfallene Mensch von den Toten auferstehen kann, wenn Jesus Christus wiederkommt. Er mischte eine Handvoll Eisenstaub mit Sand und fragte: Können Sie den Eisenstaub aus dieser Sandmasse wieder herausholen? Der Mensch, der ihm die Frage in Bezug auf die Auferstehung stellte, verneinte es. Da nahm Newton einen Magneten und hielt ihn in das Gemisch. Was da passierte, können wir leicht nachvollziehen. Die Eisenteilchen wurden sofort zum Magneten hingezogen. Newton sagte: Der, der dem toten Eisen diese Kraft verleiht, sollte er nicht mehr vermögen, wenn es gilt, Menschen, die verstorben sind, zu neuem Leben zu erwecken. Bei Jesus Christus, bei Gott, ist alles möglich. Gott kann Toten zu einem neuen Leben erwecken. Wir Menschen sind beziehungsorientierte Wesen. Gott hat uns so geschaffen. Beziehungen aller Art üben Einfluss auf uns aus und prägen unser Leben. Dabei sollte die Beziehung zu Jesus Christus doch das Wichtigste sein. Das wünschen sich viele von uns. Damit das Wirklichkeit werden kann, sollten wir Jesus gut kennen. Aber wie schaut das aus mit diesem Kennenlernen? Wie können wir Jesus gut kennen? wir können ihn irgendwie nicht antreffen. Wir können ihn nicht sehen, nicht hören. Das erschwert den ganzen Kennenlernprozess, nicht wahr? Unser himmlischer Vater hat aber dafür gesorgt, dass das möglich wird. Gott hat sich uns offenbart. Die höchste Offenbarung Gottes ist Jesus Christus. Und die Bibel zeugt von ihm. Sie bringt ihn uns näher. So schreibt Johannes über Jesus, dass er der treue Zeuge ist. Und weiterhin nennt er ihn der Erstgeborene von den Toten. Und auf diese Bezeichnung wollen wir heute näher eingehen. Chronologisch, also in Bezug auf den Zeitpunkt gedacht, ist Jesus nicht der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Das Alte Testament berichtet von Auferstehung verschiedener Menschen, die viele Jahrhunderte vor Christus gelebt haben. Einige Berichte, ich sage jetzt von Anfang an, diese Berichte, diese Textabschnitte sind sehr umfassend. Wir haben nicht die Zeit, leider nicht die Zeit, dass wir das hier alles lesen. Das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber wer möchte, kann sich das notieren, aufschreiben und ihr könnt das alles natürlich zu Hause lesen. Ja? Ein erster Textabschnitt, 1. Könige, Kapitel 17, Verse 17 bis 24. Elia macht den Sohn der Witwe zu Zarpat wieder lebendig. Auferstehung. Nicht von Jesus Christus, von jemand anders. Vor Christus. Viel, viel Zeit oder lange Zeit vor Christus. Elia macht den Sohn der Witwe zu Zarpat wieder lebendig. 2. Könige, Kapitel 8, Kapitel 4, Verse 8 bis 37. 2. Könige 4, 8 bis 37. Elisa erweckt den Sohn der Schunemiterin zu neuem Leben. Schon wieder ist jemand auferstanden. 2. Könige, Kapitel 13, Verse 20 und 21. Die Leiche eines Mannes wird in das Grab von Elisa geworfen, berührt die Gebeine des Propheten und ein Wunder geschieht, der Mann wird wieder lebendig. Bitte, das übersteigt ein bisschen unsere Vorstellungskraft. Das klingt irgendwie nach Märchen, oder was? Ein Mann ist gestorben. Und ja, was macht man mit ihm? Wahrscheinlich war er nicht so bekannt. Da werden uns keine Details genannt, geliefert, erzählt. Die haben ihn einfach mitgenommen und ins Grab des Propheten Elia reingeworfen. Elisa. Und siehe da, das Wunder. Der Mann wird wieder lebendig, weil er die Gebeine des Propheten berührt. Das ist unglaublich. Können wir das glauben? Können wir das annehmen? In der Bibel gibt es viele unglaubliche Geschichten. Ja, es kommt darauf an, was wir möchten. Ob wir das alles im Glauben annehmen möchten, oder ob wir sagen, naja, wahrscheinlich auch nur so eine Überlieferung. Also mindestens drei Auferstehungen werden uns in der Bibel berichtet und alle passiert vor Jesus, lange Zeit bevor Jesus hier auf Erden war. Auch das Neue Testament berichtet von Auferstehungen, die vor der Auferstehung Jesu stattgefunden haben. Lukas im Kapitel 7, Verse 11 bis 17. Jesus weckt einen jungen Mann, den Sohn einer Witwe, von den Toten auf. Ja, Jesus war hier auf Erden. Er hat Gottes Werk getan. Es kam noch nicht zur Kreuzigung. Da musste noch ein bisschen Zeit vergehen. Und Jesus hat mit den Leuten nicht nur gesprochen, er hat nicht nur Predigt gehalten, weiß ich was, vor dem Volk. Er hat die Leute auch geheilt. Und er hat einige auch von den Toten auferweckt. Johannes Kapitel 11, das kennen die meisten. Auferstehung des Lazarus. Jesus macht extra so, dass er zu spät kommt. So quasi, damit der Lazarus, sein bester Freund, sterben kann. Ha, Jesus, wo bleibt die Liebe? Und das bringen die zwei Schwestern ganz gut zum Ausdruck, ja? Maria und Martha. Ja, Jesus, wärest du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Unser Bruder wäre nicht gestorben. Und dabei haben ihm die Leute gesagt, dein Freund Lazarus, der ist krank. So quasi, beeile dich, was machst du? Ja, du predigst und heilst jetzt die Leute. Ja, machst du schon die ganze Zeit. Aber es geht um deinen Freund, verstehst du? Also, lasst uns dorthin gehen. So, heile ihn, er steht dir am nächsten, er ist dein bester Freund. Nein, Jesus mag dies, mag jenes. Da sagen die, okay, ja, jetzt schon alles zu spät, alles vorbei. Lazarus, ja. Ja, Lazarus schläft. Dann sagt er ihnen frei heraus, Lazarus ist gestorben. Lasst uns dorthin gehen. Ach so, du willst jetzt an der Beerdigung teilnehmen. Aber Gott ist anders. Anders als die Menschen. Er denkt anders, er hat andere Pläne und er reagiert anders und er tut etwas anderes, woran die Menschen gar nicht denken. Er geht dorthin und ihr kennt die Geschichte, dann gibt es die Auferstehung des Lazarus. Also all das geschehen vor der Auferstehung Jesu. Menschen, die vor Jesus Christus auferstanden sind, trotzdem wird Jesus hier in der Offenbarung genannt, der Erstgeborene von den Toten. Was hat das zu sagen? Der Ehrentitel, der Erstgeborene von den Toten, hat aber auch eine andere qualitative Bedeutung. Alle Menschen, die vor Jesus auferstanden sind, mussten wieder sterben. Sie haben den Tod nicht endgültig besiegt. Die Auferstehung Jesu erweist einen gewaltigen Unterschied im Vergleich zu allen anderen Auferstehungen. Jesus ist von den Toten auferstanden und wird nie wieder sterben. Er hat den Tod endgültig bezwungen. Der Heiland hatte nach seiner Auferstehung einen unsterblichen Leib und in dieser Hinsicht ist er der Erstgeborene von den Toten. So wie Jesus auferstanden und mit einem unverwesslichen Leib in den Himmel gefahren ist, so werden auch alle auferstehen, die an ihn glauben und bei seiner Wiederkunft mit ihm in den Himmel fahren. Liebe Geschwister, liebe Freunde, wie lebst du? Wie lebst du heute? Hast du Angst? Bist du verzweifelt? Bist du am Ende deiner Möglichkeiten? Und wenn ja, höre, alle, die an Christus glauben, werden bei seiner Wiederkunft auferstehen wenn sie gestorben sind. Und die, die am Leben bleiben, und die werden sehen, wie Jesus Christus wiederkommt, die werden verwandelt werden. Und all diese beiden Gruppen von Menschen, die werden gen Himmel fahren mit Christus und mit seinen Engeln. Manch eine denkt vielleicht, naja, ob das so einfach ist. Wenn es einem gut geht, ist alles in Ordnung. Man kann ja darüber reden. Aber was, wenn es mir schlecht geht? Was, wenn die Ärzte sagen, du hast noch 3 Tage? Was, wenn man aus dem Leben so gerissen wird und man kriegt das gar nicht mit? Was dann? Ja, das, was wir hier gehört haben, gilt auch für das alles. Es gilt auf jeden Fall für alle Menschen, unabhängig von den Umständen, bei denen sie ums Leben gekommen sind. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Ich lese aus dem 1. Korintherbrief. Und hier im Kapitel 15, Verse 51 bis 53. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 51 bis 53. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverwestlich und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwestliche muss anziehen die Unverwestlichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Was macht das mit dir? Jesus Christus im Buch Offenbarung. Jesus ist der Erstgeborene von den Toten. Er hat den Tod endgültig besiegt. Vielleicht klingt das irgendwie sarkastisch oder grausam, was ich jetzt sage. Aber weißt du was? Ob das Ende deines Lebens jetzt kommt oder in ein paar Jahren, das ist egal. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und noch etwas. Auch die Umstände spielen gar keine Rolle. Warum? Ja, bei Gott ist alles möglich. Wer an Gott glaubt, wird gerettet und wird auferstehen, wenn Jesus Christus wiederkommen wird. Ich sage jetzt nicht irgendwie, bring dich um, dann kommst du in den Himmel. Nein. Benutze deine Gaben, lebe dein Leben, mach das Beste daraus im Vertrauen auf Gott, aber hab keine Angst. Hab keine Angst. Denn wenn du an ihn glaubst, bekommst du das ewige Leben. Niemand und nichts kann dich aus der Hand Gottes wegreißen. Niemand und nichts kann dich von Gott trennen. Aber eine Person kann das, und das bist du selbst. Es hängt also nicht von Gott ab. Er hat schon alles getan, für dich und für mich und für uns alle, für alle Menschen. Es hängt nur von dir und nur von mir ab. ob du und ich, ob wir alle bei Gott bleiben. Wir haben ihn heute kennengelernt. Er ist der Erstgeborene von den Toten. Er ist siegreich über Tod und Grab. Er hält, sagt die Offenbarung an einer anderen Stelle, er hält oder er hat den Schlüssel des Grabes. Er ist die Quelle des ewigen Lebens. Es gibt noch einen anderen Aspekt, den wir berücksichtigen sollten. Alle Auferstehungen, die vor der Auferstehung Jesu stattgefunden haben, geschahen im Hinblick auf Jesus. Alle Auferstehungen von den Toten, die nach Jesus berichtet sind, geschahen rückblickend auf Jesus. Der Heiland ist der Ranghöchste, der einen unsterblichen Leib erhielt, und mit ihm beginnt die Wiederherstellung der Schöpfung. Als Gottes Sohn hier auf Erden war, sagte er: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und bei der Auferstehung von Lazarus rief Jesus: Ich bin die Auferstehung und das Leben. So etwas kann nur Gott sagen, denn er ist die Quelle des Lebens. Weiter sagte der Heiland auch Folgendes, und das möchte ich mit euch lesen im Johannesevangelium Kapitel 5. Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 26. Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber. Merken wir? Es war nicht bloß so, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Es war auch, dass er den Tod endgültig besiegt hat. Und es war und es ist so, dass er das Leben hat in sich selber. Heute bei der Betrachtung wurde auch ein anderer Aspekt hervorgehoben. Und diesen Aspekt finde ich auch ganz wichtig. Jesus, unser hoher Priester, hatte keine Sünde. Und der Sündesold ist der Tod. Aber der Tod konnte Jesus nicht halten, weil er keine Sünde hatte. Also er hatte keine Strafe zu erwarten für seine Sünde. Der Tod konnte ihn nicht halten. Er ist die Quelle des Lebens. Er hat das Leben in sich selber, so wie der Vater. Im Johannes im Kapitel 10, Verse 17 und 18, Johannes Evangelium Kapitel 10, Verse 17 und 18, lesen wir: Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es wieder zu nehmen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Was sagt Jesus hier? Liebe Leute, es wird etwas geschehen. Ich werde gekreuzigt werden. Und er erzählt ihnen das schon ein paar Mal. Sie glauben ihm das alles nicht. Und dann sagt er auch: Wisst ihr eigentlich, wie das ist? Die Leute, die Römer, wer die alle sind, die können mich nicht umbringen. Das funktioniert nicht. Ich habe das Leben in mir selbst. Die können mich nicht umbringen. Niemand kann mir mein Leben nehmen. Aber ich selber lasse es. Das war sein Auftrag. Er ist zu uns gekommen, hat sich gedemütigt bis zum Tod. Und zwar bis zum Tod am Kreuz. Die Macht, von der Jesus hier spricht, das ist die Macht Gottes. Die Macht über Leben und Tod, die Jesus für sich selbst beansprucht. Jesus hat das Leben in sich selber, er ist der Anführer der Auferstehung und der neuen Welt Gottes. Habt ihr gehört? Ich möchte euch ermutigen. Die neue Weltordnung, ja, die neue Weltordnung wird kommen. Aber diese neue Weltordnung wird vergehen, wird zu Staub werden und es wird nichts übrig bleiben von der neuen Weltordnung, weil Gott seine neue Weltordnung aufrichten wird. Das Reich Gottes wird bleiben und alles Menschliche wird vergehen. Erinnert ihr euch an das, was Isaac Newton mit dem Magneten gemacht hat, wie er den Eisenstaub aus der Sandmasse mit dem Magneten herausgeholt hat? Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 12, Vers 32. Johannes 12, Vers 32. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Ich will alle zu mir ziehen. Dieser Allmacht Gottes kann keiner widerstehen. Er wird alle zu sich ziehen, die an ihn geglaubt haben. Der Tod hat keine Macht mehr. Das Grab existiert nicht mehr. Und alle Umstände und so, es ist alles vorbei. Da kommt der allmächtige Gott und er zieht die Gläubigen zu sich hin. Hier geht es nicht um die Himmelfahrt, sondern um die Kreuzigung. Jesus war von der Erde am Kreuz erhöht, damit er alle zu sich ziehen kann. Durch sein Opfer am Kreuz bietet Jesus jedem Menschen das ewige Leben an, aber er respektiert die Freiheit der persönlichen Entscheidung. Ellen White schreibt in ihrem 70. Manuskript aus dem Jahr 1901 Folgendes. Ich stelle euch das große, erhabene Denkmal der Gnade und Erneuerung, der Errettung und Erlösung vor Augen. Den Sohn Gottes erhöht am Kreuz von Golgotha. Dies sollte das Thema eines jeden Vortrags sein. Christus sagt, und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich sie alle zu mir ziehen. Wenn Jesus Christus wiederkommt, wird er alle Gläubigen zu sich ziehen, wie der Magnet den Eisenstaub zu sich gezogen hat. Das Kreuz Jesu Christi sollte das Thema eines jeden Vortrags sein. Hört ihr euch gerne Vorträge an? Ja? Und bei den Vorträgen gibt es verschiedene Themen? Okay, das ist normal. Wenn aber bei einem Vortrag oder bei einer Predigt das Kreuz Jesu Christi nicht mindestens erwähnt wurde, kann ich euch sagen, was Ellen White auch geschrieben hat, dann war das umsonst. Menschliche Worte können nichts ausrichten, aber Gottes Wort hat Macht. Und die Mitte und das Zentrum des Wortes Gottes ist Jesus Christus und das Geschehen am Golgotha. In Offenbarung Kapitel 1, Verse 17 und 18 lesen wir das, was da geschehen ist mit Johannes. als Johannes diese Vision hatte von dem hohen Priester Jesus Christus. Da schreibt er, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Höhle. Ja, das Wort Höhle bedeutet einfach Grab. Ja, das sollte man wissen. Fürchte dich nicht, ich habe die Schlüssel des Todes und des Grabes. Meine Lieben, nun haben wir Jesus besser kennengelernt. Er ist der Erstgeborene von den Toten. Nicht in zeitlicher Hinsicht, sondern dadurch, dass er den Tod ein für alle Mal besiegt hat. Er ist der Erste, der als Unsterblicher auferstanden ist. Jesus ist der Garant, der Bürger unserer Auferstehung. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Nachzulesen im 1. Korinther, Kapitel 15, Verse 20 bis 23. Was können wir mitnehmen? Was bedeutet das für uns? Jesus ist der Garant unserer Auferstehung. Lasst uns ihm einfach vertrauen. Egal, was kommt. Lasst uns nicht so sehr auf das, was um uns geschieht. Wir sollten im Glauben auf den Tag seiner Wiederkunft schauen. Lasst uns mit diesem großartigen Glauben an Jesus Christus und an die Auferstehung leben. Amen.